ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Bach-Episode. Heute befinden wir uns mit Johann Sebastian Bach wieder mal in der Schule, allerdings nicht mehr in Ohrdruf, sondern in Lüneburg. Das war schon mal Musik von Georg Böhm, der in Lüneburg noch eine große Rolle spielen wird für Johann Sebastian Bach. Im März 1700 hat Johann Sebastian Bach Ohrdruf verlassen, wo er zuvor sich 5 Jahre aufgehalten hatte, und ist nach Lüneburg gegangen, um dort die Michaelisschule zu besuchen. Michael, wir wollen heute mit ihm gemeinsam sozusagen auf diese Schule gehen, und deswegen würde ich erstmal allgemein dich fragen wollen, was für einen Ruf und was für eine Geschichte hatte denn diese Michaelisschule?
Also, lieber Bernhard, sie hatte einen exzellenten Ruf. Seit dem späten Mittelalter hatte das Michaeliskloster am nordwestlichen Stadtende von Lüneburg, ganz idyllisch gelegen, eben auch eine Klosterschule. Nach der Reformation war es dann eben eine Lateinschule, die insofern dann nochmal wichtiger wurde, weil man im Jahr 1655 dort noch mit angeschlossen hat, als Teil des ganzen Betriebs eine Ritterakademie. Das hieß eine Schule für Jugendliche aus adeligen Familien. Und deswegen war dann auch der Fächerkanon nicht nur das Klassische, sondern dort wurde dann auch Fechten, Französisch, Tanz gelehrt, Tanzmeister waren da mit zur Stelle. Das werden dann diejenigen, die die normale Michaelisschule, also die Lateinschule besucht haben, jetzt nicht im Detail alles irgendwie haben genießen können. Aber dennoch, hier war adelige Jugend mit hochbegabter bürgerlicher Jugend vereint, und das Ganze muss einfach eine exzellente Schule gewesen sein, deren Ruf weit über Lüneburg hinausging. Also der ganze norddeutsche Hochadel hat dort so seine Kinder hingeschickt.
Wir hatten in der letzten Folge ja besprochen, was die Motive gewesen sein könnten, dass Bach dorthin gekommen ist, scheinbar wirklich aus der weiten Ferne. Ja, es gab in Ohrdruf einen Kantor am dortigen Lyzeum, Elias Herder, der selbst Absolvent war dieser Lüneburger Michaelisschule, also der könnte den Kontakt hergestellt haben. Und nun ist er dort und ist Mettenschüler. Jetzt erklär uns doch mal genau, was ist ein Mettenschüler?
Naja, die Tatsache, dass er da Mettenschüler ist, das war überhaupt die einzige Möglichkeit, glaube ich, für ein Waisenkind aus Thüringen dort zu landen, weil eben die Schule wenige Plätze vergeben hat, die freie Kost und Logis bedeuteten. Also es ist eine Internatsschule, und normalerweise muss man als Internatsschüler eine ganze Menge Schulgeld zahlen. Aber diese Mettenschüler hatten eben freie Kost und Logis, aber dafür mussten sie Voraussetzungen erfüllen. Und die waren laut der Schulgesetze, dass sie eine besonders schöne Sopranstimme haben, heißt natürlich auch noch nicht mutiert sind, also noch nicht den Stimmwechsel hatten, und zugleich armer Leute Kinder sind, also Bedürftige. Und beides wird Bach erfüllt haben. Ja, also die besonders schöne Sopranstimme, das ist uns durch den Nekrolog auf Bach belegt. Ich denke, werden wir nachher noch eine ganz wichtige Passage dazu vorlesen. Und das andere ist natürlich, Bach ist vollweise und erfüllt damit diese Voraussetzung, eben ein Bedürftiger zu sein. Und Mettenschüler dann konkret, was bedeutet es? Naja, die mussten dann wirklich besonders viele Singedienste immer erfüllen. Die haben selbstverständlich die Sopran-Soli in der Kirchenmusik gesungen, die werden aber auch in den Wochengottesdiensten wahrscheinlich bestimmte liturgische Gesänge haben darbieten müssen. Die spielten auch eine herausragende Rolle bei all dem Singen außerhalb der Klostermauern. Also sie hatten einfach mehr Singedienste zu verrichten als alle anderen.
Also die Singklasse sozusagen, die hier tätig war. Und jetzt ist natürlich eine wichtige Frage im Zusammenhang mit der musikalischen Ausbildung von Bach. Was hat er da gesungen? Denn was man in dem Alter singt, das behält man ja meist fürs ganze Leben.
Ja, da hast du vollkommen recht, lieber Bernhard. Und auch wenn sich jetzt leider die Notenbibliothek, die er da vorfand, nicht erhalten hat, so haben wir doch eine exzellente Quelle, die uns einen Eindruck davon liefert, was in Lüneburg in der Michaelisschule vorhanden war. Es gibt da einfach ein großes Inventarverzeichnis, was die Notenbibliothek aus der Zeit um die Jahrhundertwende dokumentiert. Das ist ein Verzeichnis mit weit über 1000 Werken, eins der größten historischen Inventare von Kantoreibibliotheken, das überhaupt überliefert ist. Und da sieht man, es ist ein bunter Mix aus den führenden Komponisten Nord- und Mitteldeutschlands. Also natürlich tauchen da solche Leute auf wie Gerstenbüttel, das ist der Hamburger Kantor, Förtsch, der war am Hof zu Gottorf Kapellmeister, aber ganz viel mitteldeutsches Repertoire auch. Die Thomaskantoren, Schelle, Knüpfer, ganz viel Rosenmüller ist da vorhanden. Weckmann, der berühmte Schütz-Schüler, erst in Dresden, später dann in Hamburg. Aber auch, und das ist durchaus erstaunlich, viel Repertoire aus Italien. Peranda, Carissimi und so weiter. Also mit anderen Worten, eine absolut konkurrenzfähige, im gewissen Sinn europäische, moderne Notenbibliothek. Und das wird das täglich Brot gewesen sein für die Mettenschüler an der Michaelisschule.
Ich denke, bevor wir weiterreden, hören wir doch mal ein bisschen Musik, die theoretisch Bach gesungen haben könnte als Mettenschüler. Und du hast schon erwähnt, Johann Rosenmüller ist besonders häufig vertreten. Der Komponist, der also auch in Leipzig eine gewisse Zeit verbracht hat, später dann in Italien war. Und diese Mischung ist da wahrscheinlich besonders geschätzt worden. Wir hören mal eine Psalmvertonung von ihm. Preise Jerusalem den Herrn. Soweit hier ein Auszug aus einer Komposition von Johann Rosenmüller. Rosenmüller war also um 1700 in Lüneburg besonders angesagt an der Michaelisschule. Bach war nicht allein, als er aus Ohrdruf gekommen ist, sondern er hatte einen Freund dabei, der im Grunde so eine ähnliche Vergangenheit hatte wie er. Georg Erdmann, der gleichfalls vorher in Ohrdruf war und dann nach Lüneburg gekommen ist. An dieser Stelle ist das ja vielleicht ganz gut, mal kurz zu fragen, was wissen wir über diesen Kumpel, über diesen Schulfreund?
Ja, also wir wissen über ihn, dass er 3 Jahre älter war, 1682 geboren in Leina. Das ist so ein kleines Dorf zwischen Waltershausen und Gotha. Und Ohrdruf ist auch nicht weit. Der ging auch mit auf das Ohrdrufer Lyzeum, gehörte auch mit zu den Klassenbesten. Er ist mit Bach nach Lüneburg gegangen und die beiden müssen wirklich eine enge Freundschaft gehabt haben. Das ist zum einen dadurch belegt, wir haben diesen berühmten Erdmannbrief Bachs aus dem Jahr 1730, Bach, inzwischen 45 Jahre alt, schreibt ihm, der eine diplomatische Laufbahn gemacht hat und inzwischen russischer Gesandter in Danzig war. Und Bach kotzt sich gegenüber Erdmann total über seine wunderliche, der Musik wenig ergebende Leipziger Obrigkeit aus und streckt auch seinen Fühler zugleich aus, indem er dem Erdmann sagt, ich überlege hier, meine Fortune anderswo zu suchen. Und wenn er von einer freien Stelle in Danzig wisse, soll er ihn doch informieren. Also er spielt mit dem Gedanken wegzugehen. Also Erdmann ist offensichtlich ein Vertrauter. Und was ganz interessant ist, also selbst die Söhne, als sie den Nekrolog geschrieben haben im Jahr 1754, haben erwähnt, dass der Bach nicht allein da diesen, ich weiß nicht, ob es ein Fußmarsch war oder teilweise mit der Postkutsche in Richtung Lüneburg unternommen hat, sondern es heißt da, ich würde mal sagen, mit gesundem Halbwissen formuliert, Johann Sebastian Bach begab sich, nachdem sein Bruder gestorben war, was ja gar nicht stimmt, der ist erst 1721 gestorben, in Gesellschaft eines seiner Schulkameraden namens Erdmann, welcher nunmehr vor nicht gar langen Jahren als Baron und russisch-kaiserlicher Resident in Danzig das Zeitliche gesegnet hat, nach Lüneburg auf das dasige Michaelis-Gymnasium. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Erdmann tatsächlich den Status eines Mettenschülers hatte, weil 3 Jahre älter, also der war praktisch 18, da noch nicht mutiert, würde mich überraschen. Aber Fakt ist, die beiden gehen gemeinsam dahin und der Kontakt scheint danach auch erstmal nicht abgerissen zu sein. Was wir dann wissen, also es gibt einen langen weißen Fleck, auch im Grunde genommen mit Lüneburg verschwindet er erstmal. Aber im Jahr 1708 schreibt er sich an der Uni Jena ein und danach geht dann offenbar diese diplomatische Laufbahn los. 1714 ist er in die russische Armee eingetreten. Ja, also offensichtlich so diese Leute aus der Grafschaft gleichen. Ne? Johann Jakob Bach, der geht in die schwedische Armee, der hier in die russische. Da ist einiges los.
Ja, also Georg Erdmann, das ist ja auch irgendwie kurios, einer der ganz, ganz wenigen Freunde von Bach, die wir namentlich festmachen können, eben durch diesen berühmten Brief von 1730. Schauen wir aber zurück wieder nach Lüneburg und jetzt wird es quellenmäßig sehr, sehr dünn. Ja? Also wir haben ja wirklich nur 2 Belege, dass Bach überhaupt an dieser Schule ist, um das mal ganz trocken auszudrücken.
Ja, also wir haben genau genommen 3 Belege, also gut. Jenseits der schulischen Dokumente ist erstmal der Nekrolog da. Ja, also der Nachruf auf Bach, wo gesagt wird, der war in Lüneburg auf der Michaelisschule wegen seiner schönen Sopranstimme. Aber das wird unabhängig davon durch 2 Dokumente in den schulischen Archivalien belegt. Und zwar für April und Mai 1700, also da ist Bach ganz frisch aufgetaucht, gibt es Abrechnungen über die eingenommenen Gelder aus dem Mettensing. Und da tauchen einfach die Namen dieser ganzen Mettenschüler auf. Und da steht eben im April und Mai 1700 der Name Johann Sebastian Bach. Danach taucht Bach kein einziges Mal mehr in den Archivalien auf. Daraus kann man allerdings jetzt nicht den Schluss ziehen, dass Bach schon wieder im Juni von der Schule verschwunden ist, weil leider Gottes diese Abrechnungen der Mettengelder eben auch für die spätere Zeit nicht überliefert sind. Da klafft eine Lücke zwischen Juni 1700 und ich glaube, dann geht das erst 1704 oder 1705 wieder weiter. Also deswegen können wir dem erstmal vor allem entnehmen, er ist angekommen. Wie lang er aber geblieben ist und auch diesen Status als Mettenschüler mit freier Kost und Logis behalten hat, geht hieraus nicht hervor.
Ja, die Frage ist natürlich, was ist da geschehen?
Ich glaube, es ist irgendwas geschehen, was so nicht geplant war. Und da will ich jetzt mal hier den Nekrolog zitieren. Da beschreiben ja die Söhne, er geht nach Lüneburg als Mettenschüler gemeinsam mit Georg Erdmann. Und dann wird relativ viel Raum eingeräumt einer Tatsache, die im Leben eines angehenden jungen Mannes irgendwie das Normalste an sich ist und meines Erachtens keine Erwähnung wert ist. Aber das wird hier relativ lang ausgebreitet. Da heißt es nämlich, in Lüneburg wurde unser Bach wegen seiner ungemein schönen Sopranstimme wohl aufgenommen. Also sie waren froh, dass sie ihn hatten. Einige Zeit hernach ließ sich einstmals, als er im Chore sang, wieder sein Wissen und Willen bei den Soprantönen, die er auszuführen hatte, auch zu gleicher Zeit die Oktave tiefer mithören. Diese ganz neue Art von einer Stimme behielt er 8 Tage lang, in welcher Zeit er nicht anders als in Oktaven singen und reden konnte. Hierauf verlor er die Töne des Soprans und zugleich seine schöne Stimme. Punkt. So, und das, ehrlich gesagt, wundert mich. Also hier wird ja nichts anderes als der Stimmbruch beschrieben.
Und es endet
mit der Feststellung, er verlor die Töne des Soprans und zugleich seine schöne Stimme. Also ein taghafter Hinweis, dass dann seine Männerstimme eben vielleicht nicht mehr so schön war. Und tatsächlich haben wir keinen Beleg darüber, dass jetzt irgendwie Bach nachher irgendwie ein besonders guter Sänger gewesen wäre. Also vielleicht war das wirklich ein Problem. Was hier aber jetzt nicht ausgeführt wird, wie lange er auf der Schule blieb, wie heldenhaft da sein Abschluss war. Und ich frage mich so ein bisschen, warum das hier so breiten Raum bekommt. Denn wenn wir jetzt konsequent wären, und so scheint es mir auch tatsächlich gewesen zu sein, dass Mettenschüler man nur sein kann, wenn man eben auch wirklich weiterhin schön Sopran singt. Und hier aber einige Zeit nach der Ankunft, einige, das kann heißen ziemlich schnell oder etwas später nach der Ankunft, jedenfalls zur Unzeit, jetzt sich schon der Stimmwechsel einstellte, dann hat das vielleicht in irgendeiner Form seine Pläne und vielleicht auch das Versorgungsmodell Lüneburger Michaelisschule, will jetzt nicht Sachen zunichte gemacht, aber grundsätzlich in Frage gestellt. Und vielleicht nochmal, um das zu kontextualisieren, heutzutage würde man sagen, wenn man mit 15 Jahren seinen Stimmbruch kriegt, so wie Bach, also sehr kurz nach seinem 15. Geburtstag, dann wäre das normal, wenn nicht sogar schon fast ein bisschen spät. Das war damals außergewöhnlich früh. Also wir können sehen, auch anhand so von dem Wissen, was wir hier über den Thomanerchor der Bachzeit haben, aber lies mal die Biografie von Joseph Haydn oder so, die kommen oft erst in den Stimmwechsel mit 18, 17, manchmal sogar 19. Also so Durchschnittsalter würde ich sagen 17,5. Und damit hat der Bach offensichtlich hier nicht gerechnet. Und was das nun bedeutet hat, für seinen Status als Mettenschüler bleibt offen. Was ich sehr interessant finde, ist, wie es dann im Nekrolog weitergeht. Es wird nichts mehr zur Schule gesagt, aber der nächste Satz ist dann der, von Lüneburg aus reiste er zuweilen nach Hamburg, um den damals berühmten Organisten an der Katharinenkirche Johann Adam Reinken zu hören. Auch hatte er von hier aus Gelegenheit, sich durch öftere Anhörung einer damals berühmten Kapelle, welcher der Herzog von Celle unterhielt, und die mehrenteils aus Franzosen bestand, im französischen Geschmacke, welcher in dasigen Landen zu der Zeit, was ganz Neues war, festzusetzen. Punkt. Und dann ist schon der nächste Satz, im Jahr 1703 kam er nach Weimar. Also es wird jetzt dargestellt, in Lüneburg hat er dann die Zeit gehabt, nach Hamburg zu reisen, um Reinken zu hören und auch die Hofkapelle zu Celle zu hören. Ein Mettenschüler, ganz ehrlich, mit einem wahrscheinlich sagenhaften Stundenplan und vielen, vielen Gesangsverpflichtungen, kann ich mir schwerlich vorstellen, dass der diese Freiheiten hatte.
Aber Michael, wir müssen sagen, wir fischen da ziemlich im Trüben, weil wir keine Belege aus der Schule haben. Und das ist jetzt gar nicht ein Bach-Problem, sondern das ist ein Quellenproblem. Ja. Das ist einfach ab Juni 1700 nicht mehr diese monatlichen Abrechnungen gibt. Ja. Also die sind für alle Schüler nicht mehr erhalten, nicht nur für Johann Sebastian Bach. Und das macht die Sache jetzt doppelt schwierig.
Ja.
Ja, also es könnte sein, dass er da noch ein paar Monate drin gestanden hat, muss aber nicht.
Ja, und das nächste Lebenszeichen, was wir dokumentarisch haben, ist tatsächlich das Auftauchen eines Lakai Bach, und das ist Johann Sebastian Bach, für die Quartale Reminiscere und Trinitatis 1703 am Weimarer Hof.
Das ist Anfang des Jahres.
Ja, dazwischen ist Weißer Fleck.
Das sind also fast genau 2 Jahre.
Ja, die dunklen Jahre, würde man in der Shakespeare-Forschung sagen.
Ja.
Und für uns was der uns, große weiße Bachfleck.
Was uns nicht abhält, darüber zu sprechen in unserem Podcast, was wir in den nächsten beiden Folgen auch noch mehr machen wollen.
Denn wir haben ja über eine Person hier noch nicht gesprochen, die vielleicht für manche Zuhörende schon als Elefant im Raum liegt. Wieso erwähnen Maul und Schrammeck nicht, dass es ja in Lüneburg einen ganz tollen Organisten gab? Ein gewisser Georg Böhm, der nur blöderweise am anderen Stadtende wirkte.
Georg Böhm kommt in der nächsten Folge ganz ausführlich dran. Wir haben heute ja nur ein ganz kleines Stückchen von ihm am Anfang schon gehört, als Appetizer sozusagen. Heute gerne würde ich aber, Michael, mit dir nochmal die von dir kurz erwähnten Reisen, über die wir Bescheid wissen, die also wirklich stattgefunden haben, von Lüneburg aus sprechen. Du hattest das kurz erwähnt. In Hamburg war er bei Reinken. Was kann er denn da gelernt haben?
Naja, ob er wirklich gelernt hat oder einfach nur mal in der Katharinenkirche unten saß und ihm andächtig lauschen durfte, das wissen wir nicht so genau. Es ist ja vor allem belegt, diese Begegnung mit Reinken dann 20 Jahre später, also als er 1720 im Herbst dieses Probespiel gemacht hat, um Organist an der Jakobikirche in Hamburg zu werden. Und der alte Reinken, der angeblich schon über 90 Jahre alt gewesen sein soll, wäre so fasziniert gewesen und hätte gesagt, ich dachte, diese Kunst, des Fantasierens über Choräle würde mit mir aussterben, aber ich sehe, dass sie in ihnen fortlebt. Und Bach hätte sich wahnsinnig über dieses Kompliment gefreut, weil er den Reinken wirklich verehrt hat. Also ich weiß es nicht, ob das wirklich ein Schülerverhältnis war, aber ich stelle mir das so vor, wenn er wirklich die Chance hatte, da nach Hamburg zu reisen, dann nimmt er natürlich die Gottesdienste oder die Möglichkeiten, wo musiziert wird, alle mit. Und lauscht und kann sich vielleicht hinterher mal vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also wenn man bei diesen berühmten Hamburger Organisten in die Lehre gehen wollte, musste man eben auch erstmal eine ganze Menge Cash auf den Tisch legen, bevor da überhaupt was passierte. Ich stelle mir das jetzt nicht unbedingt so vor, dass er dann einfach von Lüneburg entscheidet, ich gehe jetzt nach Hamburg und dann läuft er irgendwie 2 Tage dahin, sondern vielleicht ergaben sich auch mal Möglichkeiten. Adlige Schüler der Ritterakademie fahren nach Hamburg und man kann vielleicht mitfahren, wie auch immer. Und dann ist man in Hamburg und dann bin ich mir sicher, da wird der Bach von Kirche zu Kirche gerannt sein, um so viel wie möglich die Organisten dort zu behorchen.
Ja, und vielleicht sogar noch mehr als das, aber das ist reine Spekulation, denn in Hamburg gibt es noch andere Attraktionen, zum Beispiel die Oper, die in dieser Zeit schon gespielt hat. Und so in der Karnevalszeit gab es da auch Aufführungen. Wer weiß, was Bach da alles mitbekommen hat. Reinken steht im Nekrolog und wir hören mal ein Stückchen Reinken. Johann Adam Reinken, das war also der, damals kann man schon sagen, berühmteste Organist in Hamburg, den Johann Sebastian Bach dort behorcht haben könnte. Und ein weiteres Reiseziel, hattest du vorhin erwähnt, steht auch im Nekrolog, Celle. Was muss man sich da vorstellen? Wie kommt der überhaupt da rein, der Bach, als Nichtadliger?
Ja, auch das eine riesengroße Frage. Ich denke auch, entweder Hintereingang und sehr geschickt herangeschlichen oder eben man hat irgendeinen Türöffner dabei. Ja. Und vielleicht sollte man aber an dieser Stelle vor allem auch sich nochmal klar machen, das wird ja hier so ein bisschen wischiwaschi erwähnt. Es wird gesagt, er hatte in der Zeit in Lüneburg hin und wieder die Gelegenheit, die Hofkapelle zu Celle zu hören und die wäre so toll eben im französischen Geschmack gewesen, hätte viele Franzosen als Mitglieder gehabt. Da steht nicht explizit, dass er nach Celle gereist ist, auch wenn das jetzt nicht wahnsinnig weit weg ist von Lüneburg. Christoph Wolff hat mal darauf hingewiesen, dass Lüneburg Witwensitz der Herzöge von, oder Herzoginnen vielmehr dann von Braunschweig-Lüneburg war. Und dieses Stadtschloss, was um 1700 mehr oder weniger gerade mal wieder irgendwie instand gesetzt wurde, da lässt sich belegen, dass tatsächlich hin und wieder die Hofkapelle zu Celle nach Lüneburg kam, um dort zu musizieren. Also vielleicht musste Bach gar nicht sich bewegen, sondern kam schlichtweg die Musiker dahin. Insofern war er da einfach mal an einem Fleck in Deutschland, was im 100-Kilometer-Umkreis einfach eine gute Ausstattung an Hofkapellen hatte. Hannover gehörte auch noch dazu, auch sehr mit italienischen und französischen Musikern bestückt, Braunschweig, Celle. Und dieses Repertoire wird in irgendeiner Form auch in Richtung Lüneburg herübergeschwappt sein. Von Hamburg gar nicht zu reden und auch eben der Musik der Gänsemarktoper, die du gerade erwähnt hast.
Also Bach wird in irgendeiner Form, vielleicht können wir es so zusammenfassen, sehr, sehr viel Musik aufgenommen haben in der Zeit. Viel Genaueres können wir hier nicht bieten, außer zu spekulieren. Das haben wir hier getan. Und in der nächsten Folge, jetzt haben wir es schon oft genug erwähnt, wird es um Georg Böhm
gehen. Den Elefanten im Raum.
Den wir hier noch nicht groß jetzt weiter ausgeführt haben.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast. Bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.